Ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal, wo es um Klimaschutz und Energiewende mit Fokus auf Sachsen geht. Mein Name ist, das verrate ich heute mal nicht, aber neben mir sitzt der Jonathan Fasel.
Ja, und der hat direkt mal eine Frage. Hallo Andreas, was zum Teufel hast du da, nicht auf dem Arm, das sehe ich, aber auf dem Kopf?
Ja, auf dem Kopf, du meinst diese Tüte hier, ja?
Ja, genau die.
Ja, man könnte denken, es geht jetzt irgendwie um radikale Maßnahmen, aber nein. Ich will damit symbolisieren, dass die Frage im Raum steht, stecken wir jetzt den Kopf in den Sand oder können wir noch was tun bei 3 Grad Klimaerwärmung bis 2050?
Das ist eine berechtigte Frage. Also das ist ja auch eins unserer Themen heute, gleich zu Beginn, neben ein paar anderen Themen noch. Wir haben zudem noch mitgebracht Sachsens erste Agri-PV-Anlage, die jetzt kommerziell in Betrieb geht. Und zudem noch eine schöne Nachricht aus Chemnitz. Dort gibt es Vermieter, die jetzt ihren Mietern Solarpaneele spendieren quasi für den Balkonsolar. Also es ist Licht und Schatten, könnte man sagen, mal wieder. Angesichts der Klimakrise gibt es doch einige positive Botschaften. Aber naja, schauen wir mal genauer rein. Bis gleich, Andreas.
Das Ganze nach dem Intro und dann auch ohne Tüte. Ja, dann nochmal ein Hallo. Natürlich, ich bin Andreas, jetzt ohne Tüte. Wir steigen ein. Globale Erwärmung beschleunigt sich. Eine Meldung der letzten Tage. 3-Grad-Grenze könnte schon 2050 überschritten werden. Und ja, uns ist bewusst, das ist das Worst-Case-Szenario, was hier dem Ganzen zugrunde liegt. Aber die Frage an der Stelle ist mal wieder, wollen wir irgendwie russisches Roulette spielen? Oder ist es nicht vielmehr unsere Aufgabe, auch in Verantwortung der zukünftigen Generationen gegenüber vom schlechtesten Szenario auszugehen, was wir eben verhindern wollen und natürlich froh sein können, wenn es nicht eintritt, beziehungsweise aufgrund der Maßnahmen nicht eintritt, aber irgendwie zu spekulieren, vielleicht wird es ja doch nicht so schlimm, ist halt wie russisches Roulette spielen und ja, das sollten wir nicht tun. Was liegt dem Ganzen zugrunde? Hier eine gemeinsame Pressemitteilung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und des Extremwetterkongresses anlässlich eines Aufrufes der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft von Ende September. Wir haben es verlinkt, wer es genau nachlesen mag, aber ich möchte mit euch, mit Ihnen kurz einsteigen. Was sind denn hier die Kernaussagen des Ganzen? Ein alarmierendes Bild und deswegen auch hier ein Weckruf eigentlich. Wir reden von einem 3-Grad-Ziel und zwar nicht irgendwie im Jahr 2100, das steht ja schon seit einer ganzen Weile im Raum, sondern bis zum Jahr 2050. Etwas, was wahrscheinlich auch die meisten Zuschauer noch erleben sollten. Also es geht nicht nur um die nachfolgenden Generationen, es geht um unsere jetzigen Generationen. Und natürlich, wenn man dann noch weiter in die Zukunft geht, 2100, dann steht was von plus 5 Grad im Raum. Das sind dann Temperaturzuwächse, die kaum noch handelbar sein werden. Wir reden also von der Zunahme von extremem Wetter. 2050 10 Grad mehr im Sommer, Sommertage 10 Grad mehr und möglicherweise sogar noch mehr als 10 Grad, sodass wir dann, wenn wir heute einen warmen Sommertag haben mit 32 Grad, dann reden wir von 42 Grad und mehr. Natürlich, Menschen in Las Vegas kennen diesen Zustand, aber wir hier in Deutschland sind das nicht gewohnt. Und ganz klar, auch hier nochmal die Aussage, regelmäßige Zuschauerinnen und Zuschauer kennen die Botschaft, wir haben kein Restbudget mehr für das 1,5 Grad Ziel. Das ist im Prinzip schon seit einer ganzen Weile aufgebraucht. Insoweit, wir müssen jetzt wirklich um jedes Zehntel Grad kämpfen, eben um diese 3 Grad bis 2050 zu vermeiden. Denn was bringen die mit sich? Wir haben eine beschleunigte Erwärmung. Es wird gesagt, dass sich in den nächsten 25 Jahren die Erwärmung um den gleichen Anteil sozusagen beschleunigen wird oder erhöhen wird, wie es in den letzten 150 Jahren war. Und wenn wir dabei auf Deutschland schauen, was sind denn da so die Hauptverursacher? Das ist natürlich die Energieerzeugung und das ist ja auch so der Kern dessen, was wir uns hier austauschen. Aber wir reden natürlich auch von der Produktion an sich. Wie wird Stahl hergestellt? Wie arbeitet die chemische Industrie? Natürlich die Frage der Mobilität, ne? Also große Diskussion ja gerade wieder, aber auch wie baue ich, mit welchen Stoffen, ne? Thema Zement, CO2-Ausstoß, aber auch die Landwirtschaft als Treibhausgasemittent. Und was hat es für Konsequenzen bei uns, wenn wir mal bei Deutschland bleiben? Wir reden von intensiveren Hitzewellen, wir reden von Starkregen und Hochwasser und natürlich auch von langanhaltenden Dürren. Ich habe erst neulich einen Vortrag gesehen, wo nochmal sehr eindringlich auch gezeigt wurde, wie es also sozusagen der Grundwasserspiegel im Laufe der Jahre sinkt, auch wenn die Niederschlagsmengen übers Jahr gerechnet gar nicht mal am Abnehmen sind. Es hängt aber einfach damit zusammen, dass für die Grundwasserspiegelneubildung es doch einen relativ kontinuierlichen Niederschlag braucht. Und wenn ich dann sozusagen den Niederschlag, der sonst über das letzte halbe Jahr verteilt gekommen wäre, dann plötzlich auf einmal habe, dann schafft er das nicht einzusinken in den Boden, zumindest nicht so, wie wenn der verteilt gekommen wäre, sondern dann wird er halt schnell weggeführt und natürlich mit anschwellenden Bächen und Flüssen läuft das Wasser dann weg und bildet halt kein Grundwasser ausreichend nach. Und das führt dann halt zu diesen langanhaltenden Dürren. Ja, was brauchst oder was gibt es noch für eine Botschaft? Es sind 10 Punkte aufgeführt in diesem Aufruf, in diesem Appell. Ich möchte da gar nicht alle sozusagen jetzt im Einzelnen durchgehen, aber gerade auch für die vielleicht nur zuhören, nochmal aufgeführt. Also wir brauchen ein Bewusstsein für die Dringlichkeit. Klar. Und natürlich drastische Emissionsreduktion. Also wir haben eben nicht die Zeit, wie es manche Ministerpräsidenten meinen, dass wir irgendwie an den Klimazielen jetzt was tun können und nach hinten verschieben. Und natürlich muss das Ganze im internationalen Maßstab stattfinden und es findet ja auch statt, aber wir sind oftmals noch so in klein-klein beschränkt, sage ich mal, dass das auch nicht gesehen wird, ne? Dass man meint, ja, Deutschland allein will gerade die Welt retten. Das ist natürlich völliger Bullshit, ne? Also andere machen da mittlerweile ja deutlich mehr. Wir müssen die Mechanismen im wirtschaftlichen Bereich auch attraktiver machen, Anreizsysteme schaffen. Ich möchte vor allen Dingen auf einen Punkt hinweisen, der ist hier unter 9.9. genannt, nämlich es wird gefordert, dass man über die Küstenregion diskutieren muss. Und das finde ich schon, also ein Punkt, wo einmal auffällig werden sollte, wie dramatisch die Situation ist, wenn mir also, wenn hier gesagt wird, wir müssen überlegen, ob wir nicht sozusagen die tiefer liegenden Küstenregionen verlassen, also uns da zurückziehen und sozusagen den Küstenverlauf neu denken. Ja, also soweit Innovation und Effizienz, nichts Neues und natürlich auch die Synergien bei der Anpassung, sachlich basierte Information, ne, wissenschaftsbasierte Information ist hier eine Forderung und natürlich auch wieder Themen wie Aufforstung, Moorschutz und die Nutzung von Holz als Baustoff, ne, so Thema Beton und CO2, das sind so die Handlungsempfehlungen. Das Ganze gibt es als Klimaaufruf hier nochmal auch über diesen QR-Code verlinkt. Wir geben es natürlich auch rein in unsere Shownotes, wo man da hingehen kann. Also ein dringlicher Appell der Wissenschaft hier natürlich als Worst-Case-Szenario ausgestaltet. Aber ja, wenn wir zum Arzt gehen und der sagt, lassen Sie es, sonst wird es böse, ist das ja auch eine Ansage.
Ja, zumal finde ich auch, es ist interessant, dass man hat ja schon über die letzten 20, 30, 40 Jahre ja Projektionen gehabt, immer mit einem Korridor, hat immer so einen vernünftigen Mittelweg gewählt. Und dieser Korridor ist jedes Mal in Sachen Klimaerwärmung und Ausstoß überboten worden, hin zu Worst-Case-Szenarien. Also es ist nur logisch, jetzt im Endeffekt in diese Richtung zu gehen, meines Erachtens finde ich jedenfalls, und zu sagen, hey, wenn wir so weitermachen, in diesem Worst Case mal einfach weiterdenken, was passiert denn dann eigentlich? Und deswegen ist es eigentlich völlig richtig, jetzt mal auch da in die Dramatik ein Stückchen reinzugehen, zu sagen, man geht nicht mehr von so einem vernünftigen Mittelkorridor aus, sondern schaut sich an, wie ist die reale Entwicklung. Ja, ja passend dazu nochmal Blick auch nochmal weltweit auf die CO2-Emissionen. Artikel von Tagesschau vom 22. September 2025 auf tagesschau.de. Titel CO2-Emissionen, Doppelpunkt Pläne für fossile Energieproduktion sprengen Klimaziele. Jetzt sind wir mit dem Jahr 25 ziemlich genau 10 Jahre nach Vereinbarung der Pariser Klimaziele und das Ziel war ja eigentlich auf 1,5 Grad zu begrenzen und wir haben ja auch schon ein paar schöne Sachen gesehen, also der Strom aus Wind und Sonne ist so viel wie noch nie weltweit, das ist schon gut, aber der Energiehunger wächst ja gleichzeitig mit und deswegen machen ja, also Staaten überall im Endeffekt, versuchen sie auf alle möglichen Energieformen zu setzen, auch vermehrt auf Erneuerbare und überspringen zum Teil das fossile Zeitalter. Aber es gibt eben trotzdem einen massiven weltweiten Zubau immer noch von Verbrennungsressourcen, sage ich mal, für fossile Stoffe. So, und das ist also, hat man jetzt zusammengerechnet im Endeffekt, dass die 20 größten Förderer und ihre Projektionen, was im Endeffekt die Förderung von Erdgas, Erdöl und Kohle anbelangt, dass sie jetzt noch mehr als die doppelte Menge dessen, was eigentlich verträglich wäre für die Erde, schon geplant haben, herauszubuddeln und zu extrahieren. Ganz vorne ist aktuell noch die Kohle, aber langfristig reden wir da eher von Öl und Gas. Was jetzt gerade eben schon gesagt haben, Andreas, jedes Jahr, das wir jetzt quasi hinauszögern und weiter auf Verbrennung setzen, erhöht ja nachhinein den Druck, den Umstieg zu beschleunigen. Ja? Also im Endeffekt, je länger wir warten, desto schmerzhafter wird die Therapie, sag ich mal. Ne? Und wenn wir jetzt schon sehen, dass nochmal das Doppelte von dem, was eigentlich verträglich ist, schon jetzt gefördert werden soll, da kann einem eigentlich nur den Kopf schütteln, weil wir sind jetzt eh schon auf dem Highway to Hell, sag ich mal, in der Richtung. Ne?
Genau. Und soweit kommen wir mal in die Region. Es gibt hier eine Meldung der Sächsischen Zeitung vom 3.9. 40.000 Euro pro Windrad. Gemeinden in Sachsen sollen mehr Geld durch Windräder erhalten. Wir hatten eine Weile zurück über das Thema der Aufweichung der Frist für das 2% Flächenziel, aber auch über die Änderung des Ertragsbeteiligungsgesetzes gesprochen. Da gab es jetzt den Beschluss im Landtag. Daher hier einfach nochmal der Hinweis, das ist sozusagen das Ertragsbeteiligungsgesetz oder das sächsische Beteiligungsgesetz, wie wir manchmal auch kurz sagen, nunmehr eine Novellierung erfahren hat. Und in dem Zusammenhang möchte ich einfach mal einen kleinen Tipp geben, einen kleinen Hinweis geben. Also man findet natürlich das Erneuerbaren Energien Ertragsbeteiligungsgesetz, wie es korrekt heißt, findet man natürlich auch im Netz. Und es gibt eine ja doch ganz interessante Seite der Fachagentur für Wind und Solar, wo es eine interaktive Karte gibt, wo man über die Karte genehmigte bzw. vorhandene Windenergieanlagen abrufen kann. Und wenn man da jeweils draufklickt, dann sieht man für die genehmigten Anlagen, mit welcher Ertragsbeteiligung da zu rechnen ist. Das ist jetzt hier noch, deswegen habe ich das unten auch nochmal hingeschrieben. Was man jetzt hier findet, ist natürlich aufgrund der alten Gesetzeslage, sage ich mal, also der Gesetzeslage, die noch dieses Jahr gilt. Das neue Ertragsbeteiligungsgesetz, welches höhere Beteiligungen vorsieht, gilt ab dem 1. Januar dann nächsten Jahres. Kann man nachlesen, Paragraph 4. Das heißt, wer jetzt hier auf eine genehmigte Anlage klickt und dann hier eine Zahl von knapp 30.000 Euro findet, nicht wundern, das sind einfach noch die Zahlen alt, die für die bereits genehmigten Anlagen gelten, und die Zahlen neu, die finden sich natürlich dann, wenn dann ab nächstes Jahr Anlagen genehmigt werden. Aber wer sich da interessiert, was bringt das meiner Gemeinde, wenn hier ein Windrad entsteht, welche Beteiligung ist da auf jeden Fall zu erwarten. Es gibt über Individualvereinbarungen natürlich auch die Möglichkeit, dass da noch andere Dinge passieren oder die Erträge auch anders ausfallen. Aber das sind mal so die Mindestbeiträge, die auf jeden Fall dann zu erwarten sind. Gut, die Seite ist auch erreichbar über den QR-Code. Insoweit könnt ihr da gern euch mal durchklicken. Wir gehen weiter vom Wind zum Thema Solar. Hier in dem Fall ganz konkret Agrisolar. Wir hatten immer mal wieder auch zu das Thema Agrisolar aufgegriffen. Hier eine Meldung aus der Sächsischen vom 16.09. diesen Jahres. Sachsens erste Agri-Photovoltaik geht bei Görlitz ans Netz. Wir müssen an der Stelle vielleicht klarstellen, dass es hier um die erste kommerzielle Anlage geht. Wir haben ja in Pillnitz an der HTW bereits eine Agri-Photovoltaikanlage stehen seit einer ganzen Weile. Aber hier sozusagen die erste kommerzielle Anlage vom Landwirt Hans-Joachim Mautschke bei Grauscher, was bei Görlitz liegt. Also diese PV-Anlage ist da nunmehr in Nutzung gegangen. Und wer das erste Mal hört, was hat es für Vorteile? Wir haben also vertikal aufgeständerte Solarmodule und die sozusagen ermöglicht dadurch, dass man zwischen den Reihen der Solarmodule kann man immer noch Landwirtschaft betreiben, sodass man also gleichzeitig Strom und Getreide, also Strom ernten kann und natürlich auch Getreide ernten kann. Also in dem Fall ist Getreide vorgesehen. Teilweise gibt es das auch mit Gemüse oder Äpfelbäumen oder auch überdacht, aber in dem Fall sind es halt vertikal aufgeständerte Anlagen. Ja, die wirtschaftlichen Vorteile liegen auf der Hand. Der Ertragsverlust durch die Reihen, die man da quasi hinbaut und wo natürlich auch dann auch noch ein Blühstreifen vorhanden ist, da reduziert sich der Ernteertrag schon um ca. 10%. Aber der Ertrag, der über die Solarmodule eingespielt wird, ist natürlich um einiges höher als der Ertrag, den ich aus der Landwirtschaft an sich habe. Ne? Man spricht also hier von mehreren 100 Euro pro Hektar, die Agri-Photovoltaik-Module einbringen. Und diese vertikale Aufständerung hat auch noch den Vorteil, dass man morgen und abends Sonne effizient nutzen kann. Das heißt, wir haben dann nicht so diesen Mittagspeak, ne, wo wir ja eh schon, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, manchmal zu viel Solarstrom haben, sondern man hat dann halt über den Tag das doch ganz gut ausgeglichen. Problem bei der Anlage oder die Geschichte der Anlage zeigt schön die typisch sächsischen Probleme, die wir haben. Der Bau dauerte 6 Jahre, also von dem ersten Schritt bis hin zur Umsetzung, also zur Inbetriebnahme. Fehlende Netzanschlüsse, ganz großes Problem, sage ich gleich noch was dazu, aber auch Widerstand von Bürgerinitiativen. All das hat halt zu einer sehr langen Planungsdauer und Umsetzungsdauer hier geführt. Und es zeigt halt deutlich, der Netzausbau ist völlig unzureichend. Die Anlage war mit 20 Megawatt geplant, angeschlossen wurde sie jetzt mit 1,8 Megawatt. Was einfach mit dem fehlenden Netzanschlussmöglichkeiten zu tun hat. Ja. Wer mehr dazu hören möchte, wir haben Hans-Joachim Marschke hat einen Vortrag gehalten zum AgriPV-Forum diesem Jahr. Wir haben das mitgeschnitten und es wird noch nachbearbeitet, mit den Folien zusammengestellt. Und dann wird es das auf dem Kanal hier auch zum Nachschauen geben, den Vortrag. Also wer das vertiefen möchte, an der Stelle der Hinweis, gerne den Kanal abonnieren. Daumen hoch. Oder Daumen runter, eins von beiden, nicht vergessen. Und wenn ihr Daumen runter macht, dann müsst ihr noch in die Kommentare schreiben, was wir besser machen sollen. Ja, soweit zum Thema Agri-PV.
Ja, ebenfalls ein Thema, das die Gemüter hier doch deutlich erhitzt. Und zwar folgende Artikel aus der Sächsischen Zeitung vom 1. Oktober 25. Einstimmiger Beschluss: Sachsen will gemeinsam mit Ostländern das Flächenziel für Windkraft kippen. Also es gibt ja ein auf Bundesebene festgelegtes Ziel bis 2032, 2% der Landesfläche generell für Windkraft auszuschreiben, also nicht auszuschreiben, sondern im Endeffekt bereitzustellen, sondern möglich zu machen, im Endeffekt zuzuweisen, dass es dort möglich ist. Da gibt es noch verschiedene Schritte danach, die erst noch passieren müssen, bis man dann Windrad dann bauen kann. Das ist also nicht 2% der gesamten Landesfläche Deutschlands wird zugepflastert mit Windkraftanlagen, sondern im Endeffekt sollen es eine Ermöglichung werden. So, dieses Flächenziel steht auf Bundesebene als Konsens fest. Ein Zwischenschritt 2030 und jetzt wird im Endeffekt hier durch die Hintertür der Kompromiss wieder aufgeweicht. Die Regierungschefs der ostdeutschen Länder wollen das bundeseinheitliche Flächenziel für Windräder aufweichen und sie wollen stattdessen zählen lassen, wie viel Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden kann, egal aus welchen. Wir reden jetzt hier von Windkraft nur erstmal. Und sie wollen es eben auf die gesamten Erneuerbaren ausweichen. Das passt ja alles ganz wunderbar an dieses Lied, das wir schon häufiger gehört haben von unserem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, von der sogenannten gescheiterten Energiewende, die man neu aufsetzen müsse und so weiter. Es ist einfach ganz schwierig, dass hier so ein Kompromiss, der gesamtgesellschaftlich bereits als Gesetz fixiert ist, durch die Hintertür wieder aufgeweicht werden soll. Es ist hinzukommt auch ganz schlecht argumentiert, Andreas, oder? Weil wir haben dann dazu eine Pressemitteilung gemacht, wir konnten es uns nicht verkneifen und haben mal vorgerechnet, dass das eigentlich ganz und gar nicht funktionieren kann.
Ja, also es gab dazu auch vor einigen Tagen von uns ein kurzes, einfach weil wir es schnell rausbringen wollten, ein kurzes KI-generiertes Video, was das nochmal ein bisschen länger darstellt, heute nur ganz kurz, weil es ein wichtiges Thema ist. Aber zum einen, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Man hat, wo man die 2% Landesfläche Deutschland für Windkraft sozusagen aufgestellt hat, hat man natürlich vorher berechnet, wie groß muss der Anteil aus der Windkraft sein an den erneuerbaren Energien. Wir brauchen einen vernünftigen Mix zwischen Wind und Solar. Man kann da nicht einfach das irgendwie ersetzen, denn es gibt natürlich Zeiten, da scheint die Sonne nicht und so weiter. Also dieses Spiel, es braucht den vernünftigen Mix. Zu sagen, jeder kann doch aufgrund eines Ertragsziel ist, also als eine Energiemenge, kann doch jeder selber entscheiden, wie er nun das gerne erzeugt. Das ist Augenwischerei. Ne? Also am Ende brauchen wir den Mix. Das ist mal das eine. Generell scheint das große Problem des Klimawandels nicht verstanden zu sein. Und was vor allen Dingen nicht verstanden ist, und dazu kommen wir eigentlich später nochmal, ist das Transformationspotenzial, an dem wir sozusagen gerade versuchen, ja, uns dran vorbeizumogeln, aber mit Nachteil eigentlich für uns. Also, Sachsen ist Schlusslicht beim Ausbau der Windenergie. Wir sollten sozusagen den Teufel tun, jetzt auch noch das irgendwie aufzuweichen, statt unseren Beitrag da mal zu leisten. Und in dem Zusammenhang sozusagen haben wir uns als Verband auch wieder daran erinnert, dass es Anfang 22 war es oder 23, ich bin jetzt gar nicht 23, danke, 23 ja einen sozusagen einen Austausch mit unserem Ministerpräsidenten gab, wo es sein Vorschlag war, okay, wir haben Probleme, bilden wir doch die Taskforce Wind, damit es vorangeht. Ne? Wir haben ihn immer wieder darauf angesprochen, es ist zur Taskforce Wind nichts passiert und deswegen haben wir jetzt diese Forderung nach dem runden Tisch und der Taskforce Wind als Expertengruppe sozusagen, wo alle möglichen Player, die sozusagen mit dem Windkraftausbau zu tun haben, am runden Tisch sitzen und sich Gedanken machen, wie wir das hier in Sachsen sozusagen auf in vernünftige Bahn bekommen, um endlich mal auch von dieser Position als Schlusslicht wegzukommen. Wir stehen da nicht allein da, Jonathan. Du hast ja, sozusagen auch noch eine Meldung mitgebracht.
Genau, freie Presse vom 2. Oktober. Kann man fordern, festhalten am Flächenziel für Windkraft. Also aus eigentlich vielleicht gar nicht so, also auf den ersten Blick überraschend, aber eigentlich gar nicht so überraschend, haben sich halt alle drei sächsischen Industrie- und Handelskammern dazu geäußert, von sich aus, also gar nicht mit uns abgesprochen, und haben diesen Vorstoß der Ostministerpräsidenten als komplett zerrissen. Und gesagt, die ständigen Änderungen von Rahmenbedingungen verunsichert Unternehmen, hemmt Investitionen und gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit. Zack, fertig, aus. Und das ist genau das, was wir auch sagen. Dieses ständige Hin und Her bei den rechtlichen Rahmenbedingungen ist halt ein maximaler Unsicherheitsfaktor. Und hinzu kommt, ist eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit, woher der Strom auch kommt. Wenn der Strom aus fossilen Energien stammt, ist er nicht CO2-neutral. Damit haben wir beim Im- und Export, beim Handel, beim Internationalen einen massiven Nachteil bei unseren Produkten. Und das brauchen die sächsischen Unternehmen halt genauso wie halt anderswo. Anderswo werden wir gleich sehen, da geht richtig die Luzi ab, sag ich mal, ja, während wir hier im Endeffekt uns um so ein paar Windräder kloppen. Mal ganz salopp gesagt. Und ich finde das schön und ich finde das gut, dass sich ja auch die Industrie eine ganz klare Position bezieht und sagt, so kann es nicht weitergehen. Wir wollen an diesen Zielen ganz sicher festhalten und voranschreiten und diese Transformation auch machen.
Genau. Wir lassen es mal so stehen. Ich habe sozusagen noch eine Meldung mitgebracht. Und da möchte ich vorab schon mal betonen, mir geht es hier gar nicht mal um das Thema Klimawandel vorrangig. Ich möchte eigentlich eine andere Botschaft vermitteln. Deswegen hier erstmal Leipziger Volkszeitung vom 25.09. 7% weniger Treibhausgase. Chinas neue Klimaziele machen auch Europa Dampf. Worum geht's? Chinas grüne Revolution. Es wird aufgezeigt in dem Artikel, dass sozusagen China hier ein absolutes Reduktionsziel vorgelegt hat für seine nationalen Klimaziele. Und dass das doch ein sehr starkes politisches Signal von China an die Welt, aber vor allen Dingen auch an die USA ist und natürlich auch Europa. Denn was bedeutet es? China wird vom sozusagen globalen Emittenten zum Gestalter der Klimaziele, der globalen Klimaziele. Also erstmals hier absolute Obergrenze für Treibhausgase von China vorgelegt. Wenn man sozusagen Chinas Politik mit der Politik in Europa vergleicht, dann muss man leider feststellen, dass wir Entscheidungen in der EU sehr zögerlich treffen. Ja, wir werden, was die Wertschöpfungsketten für grüne Technologie anbelangt, von China überholt oder sind bereits überholt. Also die Wertschöpfungsketten werden von China dominiert. Und die Frage ist natürlich, was machen wir in Europa? Das ist der Punkt, auf den ich mal wieder hinaus möchte. Wir haben hier den globalen Anteil an den Schlüsseltechnologien, an den Transformationstechnologien, überwiegend in Chinas Hand liegen. Das ist zum einen die Solarpaneleproduktion, die liegt zu 80-85% in Chinas Hand, aber auch die Batteriezellenfertigung. Das gleiche der Verkauf, ups, da war ich zu schnell. Das gleiche der Verkauf von Elektrofahrzeugen. Ja, da hinken wir hinterher und da ist die Diskussion um das Verbrennerverbot nur am Rande natürlich nicht zielführend. Und auch die Windturbinenherstellung ist zu einem großen Teil mittlerweile in Chinas Hand. So, was bedeutet das? Mir geht es, wie gesagt, an der Stelle noch nicht mal um den Klimawandel. Wir reden hier von Transformationstechnologien. Und die Frage ist, wer wird sozusagen zukünftig die Wirtschaftsmacht global in den Händen halten? Wird das ein ausgewogenes Verhältnis der, ich sage jetzt mal, drei Großen sein? USA, China, Europa? Oder geht es nur noch um China und Europa? Nur noch um China und Amerika? Oder nur noch um China? Ne? Also das ist halt die Frage. Also wir erleben einen Umbruch in den Wirtschaftstechnologien von historischem Ausmaß. Es wird hier ein jährliches Marktvolumen bis 2035 von mehreren Billionen US-Dollar prognostiziert. Erneuerbare Energien, also die Frage ist, wer produziert Solarpaneele, Windturbinen, aber natürlich auch sowas wie Wechselrichter. Natürlich auch die Frage bei der Energiespeicherung. Ne? Batteriezellen spielen eine große Rolle, nicht nur bei der Mobilität, sondern auch bei der Netzstabilität. Und natürlich das Thema Elektromobilität an sich. Ne? Also auch das ist nichts Neues, aber das sind alles Transformationstechnologien. Und wir in China scheinen da nicht so richtig den Popo hochzubekommen und werden, nachdem wie es momentan aussieht, eher so in das Nachzügler-Dasein geraten. Das Ergebnis ist Abhängigkeit von China und natürlich wirtschaftliche Stagnation. Nicht das, wie wir uns eigentlich sozusagen die Wirtschaftsmacht Europa vorstellen. Und vor allen Dingen, um jetzt doch nochmal zum Klimawandel zu kommen, wir müssen, um mit den Klimawandelfolgen umgehen zu können, brauchen wir natürlich auch eine entsprechende Wirtschaftskraft. Und wenn die uns abhanden kommt, weil sozusagen die ganzen Transformationstechnologien und die damit verbundenen Gelder bei China landen oder in China landen, dann sieht es natürlich auch mit unserer Wirtschaftsstärke schlecht aus, um den Klimawandelfolgen begegnen zu können. Ja, also es geht nicht nur um den Klimawandel, es geht generell um Wohlstand und Souveränität und ich bedauere es sehr, dass das in den entscheidenden Kreisen in der Politik offensichtlich nicht gesehen wird. Und man mal, um es mal wieder zu formulieren, man wohl eher an dem Industriemuseum Europas oder Deutschlands arbeitet, wo wir dann die Blumen gießen können und die alten Industrieanlagen besuchen, die wir dann sozusagen ja auch nicht mehr brauchen.
Es geht aber auch nach all den schwierigen und durchaus haarsträubenden Nachrichten auch ein paar gute Nachrichten, gerade auch aus Sachsen. Man glaubt es kaum. Und zwar eins aus Chemnitz zum Beispiel. Hier, Freie Presse vom 30. September 2025, Solaranlage als Geschenk obendrauf. Chemnitzer Vermieter schafft Balkonkraftwerke an. Es geht um die Sächsische Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz. Die hat 25 Wohnungen kernsaniert, also auch energetisch saniert, hat das ganze Gebäude eben komplett umgebaut und hat als i-Tüpfelchen obendrauf einfach jedem Mieter Solarmodule geschenkt, zur Verfügung gestellt, einfach Wechselrichter und auch die Steckdosen, die passen dazu. Das war also nur ein ganz kleiner Teil der Investitionen, aber der am sichtbarsten ist. Und zwar, es geht um das Haus in der Heinrich-Schütz-Straße 100 bis 104, kann man vorbeischauen. Sieht jetzt wunderschön aus, weil auch alle Balkone gleichmäßig mit denselben Modulen abgehängt sind. Und die Mieterinnen und Mieter bescheinigen der ganzen Sache so auf den ersten Metern so circa 20% Stromersparnis. Und natürlich ist auch das Verhalten anders. Ne? Also man fängt auf einmal an sozusagen zu gucken, oh, Sonne scheint, Gerda macht die Waschmaschine an, mache ich genauso hier. Es wird auch in dem Artikel so genannt. Es ist auch eine einheitliche Lösung für das ganze Gebäude, wie gesagt. Sieht auch optisch richtig schick aus. Und es ist auch ein Stück weit erstmal nur ein Pilotprojekt. Diese Genossenschaft hat natürlich viel, viel mehr Objekte und will jetzt erstmal gucken, Erfahrungen sammeln, wie das sich anfühlt, wie diese Solarmodule auch sozusagen angenommen werden. Und die ersten zeigen, das ist sehr, sehr gut, weil die Belegung dieses Hauses hat sich seitdem deutlich erhöht. Der Druck, die Nachfrage nach Wohnungen mit Balkonsolar ist sehr, sehr groß. Es gibt immer mehr Mieter, die eben auch in Chemnitz Balkonsolar wollen. Schöne Sache und ich hoffe, das findet auch ein bisschen Nachahmer vielleicht bei einigen. Wäre auf jeden Fall lohnt. Ja.
Kann ich nur zustimmen. Ne? Also vor allen Dingen wir hatten ja auch schon mal eine Sendung dazu, diese Diskussion zwischen Mieter und Vermieter, darf ich das? Nee, darfst du nicht und ich will aber und ich habe doch sozusagen auch einen Anspruch darauf und der Vermieter lässt sich dann alle möglichen Sachen wieder einfallen, warum das nicht so ist. Also auf die Art und Weise dem Ganzen zuvorzukommen, ist eine super Lösung, ne? Und einheitliches Bild hat natürlich auch was, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ne? Auch wenn das vielleicht nicht das Entscheidende sein sollte. Aber insoweit denke ich oder hoffe ich, dass dieses Pilotprojekt wirklich von Erfolg gekrönt ist und sozusagen als erstes Beispiel da gut vorangeht und viele, viele Folgen.
Richtig. Vielleicht schauen auch ein paar Wohnungsbaugenossenschaften zu oder irgendwelche städtischen Betriebe. Dann denk mal dran. Ruf die mal an, die Kollegen, die sind gut. Dann haben wir noch eine gute Nachricht, und zwar, das gilt für ganz Sachsen, wir hatten ja schon vor 2 Jahren den Reparaturbonus. Und es gibt jetzt nach mehreren Haushaltsberatungen und Ringen um den Reparaturbonus eine Neuauflage, also einen Neustart des sächsischen Reparaturbonus ab Mitte November. Es stehen Mittel, diesmal in Höhe von gut 4 Millionen, aus dem Klimafonds Sachsen dafür bereit. Das ist deutlich mehr als im letzten Mal. Das waren damals, glaube ich, nur 1,6 Millionen. Und förderfähig sind weiterhin bis zu 2 Reparaturen pro Antragsteller und Kalenderjahr. Und sie müssen aber auch durch sozusagen zugelassene Reparateure, also Unternehmen, durchgeführt werden. Gefördert werden 50% der Reparaturkosten, maximal 200 Euro pro Reparatur. Und es geht eben um verschiedene Geschichten. Es geht um Handys, geht aber auch um weiße Ware, also sprich Waschmaschinen, Kühlschränke und so ein Zeug. Der Mindestrechnungsbetrag wurde von 75 auf 115 Euro angehoben, um das sozusagen wirtschaftlicher zu machen, einfacher zu machen. Und anerkannt werden Reparaturen auch rückwirkend, also ab dem 2. Oktober. Das ist auch ganz wichtig für diejenigen, die jetzt schon vielleicht mal gerade was gemacht haben und durch Zufall da reinfallen. Bitte dann direkt mal nachschauen. Kann man eben jetzt ab dann Mitte November starten und einreichen. Das ist eine schöne Sache. Wurde damals sehr gut angenommen und wir hoffen, das bleibt auch weiterhin eine Sache, die auch sehr zu Recycling und zu einfach Langlebigkeit von Geräten und Ressourcen führt.
Auf jeden Fall. Also wichtig ist, ich weiß, man hat darüber diskutiert, aber wichtig ist, dass es halt zugelassene Reparaturbetriebe sind. Genau. Da muss man aufpassen. Ansonsten feine Sache, dass es da weitergeht. In dem Sinne, Jonathan, schön, dass es noch gute Nachrichten nach den schlechten gab, sozusagen. Wir werden im Abspann noch auf 2 Veranstaltungen hinweisen, einmal in Dresden, einmal in Leipzig. Thema der Veranstaltung wird sein, die Modernisierung von Wohneigentum. Der eine oder andere hat vielleicht Wohneigentum und stellt sich die Frage, wie muss dies modernisiert werden? Oder wer als Berater in dem Bereich oder als Verwalter zuschaut, ist natürlich genauso herzlich eingeladen. Wir blenden es ein, am Ende nochmal über QR-Code zu erreichen, beziehungsweise setzen wir den Link dafür auch dann nochmal in die Beschreibung. Also 2 Veranstaltungen zum Thema Modernisierung von Wohneigentum. Natürlich auf Energie bezogen. Ne? Also es geht hier um die energetische Modernisierung. Und Anfang November einmal in Leipzig, einmal in Dresden. Schaut es euch gerne an. In dem Sinne war heute, ich glaube, sehr kompakt und relativ viel. Aber wir waren noch, ich glaube, 1,5 Monate jetzt fast nicht online mit unseren Themen. Von daher heute ein bisschen mehr. Euch eine gute Zeit und ich sage mal, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.